Einfach. Gesund. Genießen. Das Jahresupdate 2024 von Dr. Ambrosius. Vernetzung, Wissenstransfer und die neuesten Erkenntnisse über die personalisierte Ernährung. Hier gibt es praxisrelevante Einblicke. Live vom Event. Dr. Ambrosius. Ernährungsberatung, die wirkt.
Ja, und damit ein herzliches Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind hier in Fulda beim Jahresupdate 2024 bei Dr. Ambrosius. Und tatsächlich sind wir jetzt mittendrin im Jahresupdate, mittendrin im Tagungsraum. Und dieser Tagungsraum ist sehr gut gefüllt, nehme ich an.
Das könnte man so sagen.
Dr. Christina Steinbach steht mir gegenüber und hätte auch nicht gedacht, dass das Publikum so eskaliert.
Ja, wunderbar.
Aber es passiert. Wir sind live dabei und wir wollen heute über ein ganz, ganz wichtiges Thema sprechen, was ich finde, weil ich ja Sportwissenschaft studiert habe, mich dafür interessiere. Wollen wir über das kontinuierliche Glukosemonitoring sprechen. Dafür bist du hier angetreten, diesen Vortrag zu halten.
Ganz genau.
Ich bin sehr dankbar, dass du sagst, Dirk, ich möchte ihn nicht alleine halten, du darfst dabei sein. Und daher meine erste Frage, vielleicht auch mal direkt dahin, was versteht man überhaupt unter kontinuierlichem Glukosemonitoring?
Ja, vielen, vielen Dank. Also unser Hauptthema ist ja tatsächlich personalisierte Ernährung und kontinuierliche Glukosemessungen im Sport. Ich stehe hier ja wirklich für die Sportler, für die Leistungssportler, Hobbysportler, möchte gern Sportler, ist wirklich ein Tracking-Tool, was sich so in den letzten Jahren etabliert hat, was eigentlich aus der Diabetesbetreuung kommt, was ein Fortschritt für ganz, ganz viele Diabetiker war, die einfach nicht mehr ständig über, man kennt das vielleicht nur so, dieses pieksenden Finger, dann kommt da ein bisschen Blut raus, das vertragen ja auch immer nicht alle, dann wurde der Blutzucker gemessen, dann gab es schon Pumpen, dann hat es das alles automatisch gemacht und plötzlich gab es einfach die technologische Entwicklung, dass wir das in kleinster Form uns einfach hinten an den Oberarm einmal reinpinnen können. Also man kann das schon tatsächlich so sagen, weil das ist wirklich wie so eine kleine Pinnnadel, die ich mir in den Oberarm schieße. Und darüber habe ich jetzt die Möglichkeit, ja, Werte, Daten meines Blutzuckers erstmal zu generieren. Mhm. Ich sage das mal so ganz diplomatisch vorsichtig. Ne? Mhm. Ich glaube, man hört kaum den Unterton, dass das vielleicht mal mehr oder weniger sinnvoll ist, was man dazu macht. Aber genau das ist erstmal so das Grundsätzliche. Das Interessante ist, bei dieser Art der Zuckermessung, normalerweise kennen wir ja den Blutzucker und das bedeutet auch, wenn ich eigentlich einen guten, aussagekräftigen Wert haben möchte, dann muss ich auch mein Blut untersuchen. Also ich muss Blut nehmen, muss gucken, wie ist da mein Zucker. Und das Interessante an diesen Glukosemess-Trackern, sage ich jetzt einfach mal, die gehen nur so in diese Zwischenschicht. Also die messen das nicht im Blut, sondern die messen das in der Gewebeflüssigkeit. Und das ist zum einen positiv, weil das schnell geht, das kann jeder machen, das kannst du machen, kann ich machen, wir können das einfach mal dran packen. Es gibt dann so verschiedene...
Hast du es dabei oder?
Nein. Ich habe es mal gemacht, ja, man hat viele Daten, sage ich jetzt mal. Ne?
Also man muss sie nur lesen können. Ich bin tatsächlich letztens, also das ist jetzt noch ein bisschen was anderes, ja, aber ich bin durch den Tennissportler Zverev aufmerksam drauf geworden, weil der einfach, als er richtig schlecht wurde, gesagt hat, also ich denke, es wird sicherlich auch an seiner Krankheit gelegen haben, aber da hat man mal gesehen, was für einen Einfluss das System auf den Sportler bringen kann, dass so ein Abfall irgendwo entsteht. Ich habe gehört, das ist, glaube ich, besonders für einen Ausdauerbereich interessant oder auch...
Genau, also im Prinzip ist so eine Glukosemessung, also wir müssen uns immer überlegen, warum macht man das? Im Prinzip ist ja der Blutglukosespiegel ein ganz großer Einflussfaktor darüber, wie energiegeladen bin ich, also wie viel Energie habe ich zur Verfügung, wie gut ist meine Muskulatur versorgt, also was kann ich tatsächlich sehen an diesem Blutzucker? Und jetzt, wenn du Zverev ansprichst, da ist natürlich eine ganz, also eine Besonderheit, das ist ein Hochleistungssportler, Profisportler, der Typ 1 Diabetes hat. Und natürlich ist das schon für den eigentlich prädestiniert gemacht, ja, weil einfach mit einer Erkrankung wie Diabetes haben wir immer die Problematiken, dass wir schwankende Blutzuckerspiegel haben. Wenn jetzt noch so eine Extrembelastung wie Sport dazu kommt, dann haben wir einfach auch nochmal einen ganz, ganz großen Einfluss auf den Stoffwechsel, aufgrund der Bewegung, ja, auch aufgrund von Hormonen. Und das löst natürlich ganz viele Schwankungen auch nochmal aus im Blutzucker. Und je besser und schneller er das dann zum Beispiel auch gemeldet bekommt. Er hat ja mal, es gibt so eine schöne Geschichte, die er da so erzählt, er hat gesagt, er hat das immer in seiner Tasche liegen, weil zu diesem Sensor gibt es dann eben meist halt, ne, there's an app for that. Also da gibt es halt dann eine tolle App noch auf dem Handy.
Darf der das dann überhaupt gucken während des Matches? Der könnte ja auch Tipps vom Trainer kriegen.
Wahrscheinlich. Ja,
ich denke, er darf.
Geht das noch?
Ja, medizinisch notwendig ist das, glaube ich, okay.
Ja, bei ihm auf jeden Fall. Ja. Ne? Und das Schlimme ist ja, dass wahrscheinlich sogar nur er jetzt als Typ-1-Diabetiker auch so einen extrem direkten Wert erkennt an seinen Werten. Also die meisten, also. Jetzt du und ich, wenn wir unsere Werte haben, ja, dann sehen wir einfach Schwankungen. Dann geht's mal runter, geht's mal hoch. Und dann können wir sagen, boah, ist mal besser, mal nicht so schlimm. Mhm. Aber es bringt jetzt uns nicht so direkt einen Riesennutzen. Ja? Also ja. Wenn wir jetzt tatsächlich im Sport sind, hat das natürlich schon eine andere Auswirkung. Da hat er ja immer so gesagt, immer wenn er auf die andere Seite wechselt, schaut er mal kurz drauf ne, und guckt mal, wie sind seine Werte. Und wir wissen es alle, natürlich können wir da so Unterzuckerungen und sowas sieht man sehr schnell. Wobei man natürlich schon sagen muss, dass diese Sensoren, dadurch, dass sie die Gewebeflüssigkeit messen oder den Gewebezucker messen, so ein bisschen verzögert sind. Also natürlich wäre Blutzucker etwas direkter, stabiler. Mhm. Aber es reicht meist sehr gut aus.
Ja, also ich finde, unser erster Live-Podcast hier bei Dr. Ambrose beim Jahresabschluss läuft sehr gut. Ich bin kurz irritiert gewesen, als du Möchtegern-Sportler gesagt hast und mich angeguckt hast. Da wusste ich jetzt nicht genau, machst du das die ganze Zeit, dass du zwischendurch einfach zu mir guckst und das war einfach ein Treffer, aber es ist ja nicht
immer ausgenommen.
Wie offen sind denn Sportler für so etwas? Weil es ist ja schon so, also die Argumente sprechen ja für sich, ne, weil es, glaube ich, darum geht, sehr schnelle Wirkungen zu haben, wenn man das Monitoring da macht. Aber wie offen sind die? Weil es gibt ja auch einige, die, so wie alle Menschen, sagen, ach, du, das habe ich immer so gemacht, das ist so. Das erste Mal, wenn die Leistung gesteigert wurde, dann ist man.
Also da sind natürlich die Leistungssportler, ich sage, glaube ich, jetzt ganz bewusst, leider sehr offen.
Ach so, du meinst auch im Sinne von, dann machen die Sachen, die eigentlich nicht so gut sind.
Naja, die wollen halt immer alles über sich wissen. In kleinstmöglichen Dingen, die wollen alle Daten über sich, schnelle Daten, schnell und da noch das und dann knall ich mir diesen Sensor da hinten dran und dann habe ich schon per se, bin ich besser. Mhm. Das ist ja so die Erwartungshaltung.
Du meinst so, wenn die das machen und dann mit Himbeergeschmack im Mund, dass die da drauf einfallen?
Ja, vielleicht. Ja. Ne, das war jetzt so ein Seitenhieb auf unseren Vorgangsvortrag.
Ja.
Aber das stimmt. Am Ende ist es tatsächlich so, dass für einen Leistungssportler, für einen ambitionierten Leistungssportler, gerade im Ausdauerbereich, weil du das nochmal so gefragt hast, für wen ist das eigentlich sinnvoll? Für die Ausdauersportler ist es natürlich durchaus sinnvoll, weil sie darüber sehr direkt sehen können, wie gut sind ihre Muskeln gerade versorgt. Also wir haben ja in den Muskeln einfach unsere Glukosespeicher und je besser ich im Prinzip diese Glukosespeicher auch während meiner Leistung, die ich gerade erbringe, sagen wir mal Marathon. Da gucke ich dich jetzt auch an,
ja, Dirk. Ja, ich habe das jetzt schon gemerkt, du guckst mich häufiger an, auch bei tollen Sachen.
Ja, ja. Gott sei Dank. Es gleicht sich aus,
ja,
oder? Ja. Also beim Marathon zum Beispiel ist es tatsächlich ja ganz entscheidend, dass ich auch während des Marathons mich gut versorge, dass ich während des Marathons es schaffe, meine Glukosespeicher im Prinzip immer wieder zu füllen. Und da kann natürlich so ein Sensor schon gute Rückschlüsse ziehen. Aber was ja das Wichtige ist, das kann ich nicht jetzt... Morgen habe ich einen Marathon, jetzt knalle ich mir den Sensor rein und dann gucke ich mal, was passiert. Sondern ich muss das wirklich über eine ganz lange Zeit auch erstmal mir angucken. Das sind ganz individuelle Reaktionen. Deine Reaktionen werden ganz andere sein als meine Reaktion. Es gibt dann so ganz tolle Effekte vom Second-Meal-Effekt zum Beispiel. Also egal, was du vielleicht auch am Tag vorher gegessen hast und dann frühstückst, hat das eine andere Reaktion zur Auswirkung, das Frühstück, als wenn du am Abend vorher vielleicht auch was ganz anderes gegessen hättest. Das heißt, das muss ich ja auch erstmal eine ganze Zeit reporten, mir anschauen, was passiert, wie reagiert mein Körper und dann kann ich das natürlich schon optimieren, definitiv. Und da sind Sportler schon sehr anfällig für.
Okay.
Was aber auch die Gefahr ist, weil es manchmal halt auch einfach auf gut Deutsch verrückt macht.
Achso, du meinst den mentalen Aspekt dann?
Absolut. Mhm. Also ich habe tatsächlich eine Sportlerin gehabt, die eben, also eine Marathonie, die hat das so, also wirklich so aus der Bahn geschmissen, dass die einfach irgendwann wirklich gesagt hat, sie kann das nicht weitermachen. Also es war leider nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern auf der des Trainers. Und wo ich auch gesagt habe, sie muss das auch gar nicht machen.
Weil sie sich selber immer die Daten angeguckt hat und sie sich verrückt gemacht hat oder weil ihr der Ablauf irgendwie zu viel war? Oder?
Nee, weil die Daten, immer wenn sie dachte, der Blutzucker geht nach oben und hat einen Peak, ist das schlecht
ach
für
so,
sie.
Okay.
Und jedes Mal, egal was sie gegessen hat und der Blutzucker geht einfach bei jedem erstmal erstmal ein bisschen hoch. Mhm. Ja, ich muss gucken, was beeinflusst das von außen, die Kombination der Lebensmittel, die ich habe. Und jedes Mal, wenn so ein Peak war, dachte die, was habe ich denn gerade gegessen? Oh Gott. Und dann hat sie es nie wieder gegessen. Dann wurden Haferflocken gestrichen, dann wurden Äpfel gestrichen, dann sagst du, was esse ich denn jetzt noch, dass keinen Blutzucker-Peak macht? Mm. Und das ist ja nicht das Ziel. Das heißt, das, was du am Anfang gesagt hast, die Werte haben oder so ein Checking haben, ist super sinnvoll. Aber ich muss auch wissen, was mache ich dann mit den Werten? Und da braucht es dann einfach, ne, Ernährungscoaches, Trainer, die informiert sind, die die Athleten auch unterstützen können. Denn die selbst können meist mit den Werten jetzt so viel nicht anfangen.
Jetzt, ich erzähle trotzdem mal einen Schwank von mir. Meine bessere Hälfte hat hier MyHeritage gemacht. Die hat so eine Probe abgegeben, wo sie dann gucken konnte, hier kennst du bestimmt, ne? Kann man ja drüber diskutieren, ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Aber der Aspekt war natürlich da, so nach dem Motto, du gibst da was ab, das wird irgendwo in so eine Datei eingepflegt etc. Hier sind wir natürlich in einem ähnlichen Segment unterwegs, wo schon super viele Daten über einen individuellen Menschen gesammelt werden, ist ja auch, der Aspekt ist auch nicht, glaube ich, ganz unwichtig, sowohl auf deiner als auch auf der anderen Seite.
Absolut, also das ist natürlich gerade in Deutschland ein Riesenthema, international gar nicht so sehr, also ne, Datenschutz und so weiter. Ich sage immer so, meine internationalen Athleten oder die halt in Amerika oder irgendwo auf irgendwelchen Campi da mit irgendwelchen, wie heißt das hier, studieren, Stipendien so haben, ne, so. Das ist natürlich, wurscht egal. So, und dann kommen die hier nach Deutschland, da heißt es, wie? Vom olympischen Stützpunkt soll ich dir jetzt die Daten von dem aus Amerika geben?
Macht der genau die Stimme, der dich anruft, oder?
Ja. Meist. Und dann ist es tatsächlich oft so, dass es tatsächlich also so absurd ist, dass der Athlet einfach alles nochmal schicken muss und hin und her. Ja. Ne? Und also,
aber macht die Arbeit auch schwerer dann?
Halt. Ja, absolut. Das heißt, wir haben die Daten aufgrund von Datenschutz, weil es ja wirklich die Daten des Athleten sind, das sind ja die körpereigenen Daten, macht es aber schwer, damit zu arbeiten. Mhm. Und dann ist natürlich immer zu hinterfragen, wie sinnvoll ist dann so eine ganze Geschichte, wenn ich am Ende einfach nichts damit anfangen kann. Mhm. Das heißt, es hemmt uns schon, so diese ganzen datenschutzrechtlichen Dinge, ist aber natürlich jetzt für uns in Deutschland durchaus auch einfach ein hoher Qualitätsstandard, den wir haben.
Und es ist ja wahrscheinlich in der Ernährungsberatung sowieso so, wenn du jemanden betreust, dass du versuchen musst, am Ende die Daten ja sowieso sensibel zu behandeln, weil es eben um Gesundheit geht, weil es um die Person geht. Absolut. Und dementsprechend, glaube ich, ist das ja auch wichtig.
Wir sind ja wie Ärzte auch, ne, auf Sozialgeheimnis verpflichtet und so weiter. Also das ist alles nicht so einfach.
Bei mir ist das anders. Bei mir darf man alles wissen, auch was ich abends vorher gegessen habe.
Wirklich?
Ja, sogar in einem Podcast. Also wir schneiden das nicht raus. Und das ist so.
Wir lassen das schon drin.
Worüber reden wir? Also oftmals ist es ja so, dass im Leistungssport wir über Promille-Effekte reden, wenn solche Sachen gemacht werden. Oder ist das eine größere? Reden wir über eine größere Geschichte, wenn einer extrem falsch vorher eingestellt war, der auf einmal merkt, oh, ich kann ja die 100 Meter doch in 9 Sekunden laufen. Ja, vielleicht jetzt, ich habe es etwas suffisant ausgedrückt. Als Nichtsportler meinst du?
Als Nichtsportler bestimmt. Also ich glaube, es kommt tatsächlich sehr darauf an, wie die Ausgangslage ist. Und das ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Wenn ich einen Athleten habe, der sich darüber noch nie wirklich Gedanken gemacht hat, also der da so auch kein Gespür hat, nicht genau weiß, wie bestimmte Lebensmittel wirken oder wie sie ihn einfach unterstützen können, auch im Sport. Ich glaube, dann kann man richtig große Effekte erzielen, weil du dann einfach sehr direkt sehen kannst, wie schnell regeneriert zum Beispiel Muskulatur, also wie schnell kann der seinen Blutzucker beeinflussen, wie stark ist überhaupt der Blutzuckereinfluss über den Sport, also über die Leistung, wie stark fällt der denn überhaupt ab über die Zeit. Das sind natürlich jetzt, ich sag mal so halbe Jahre, die man mentoren muss, damit man überhaupt wirklich aussagekräftige Daten hat. Und dann ist der Effekt meiner Meinung nach schon sehr groß. Wenn du aber, jetzt spreche ich wieder von meinen Athleten, diese ganzen Ausdauerathleten, die sind alle eh schon so
bekloppt.
Sensibel.
Ja, nennen wir es sensibel.
Sensibel mit ihrem Körper. Und die wissen oft schon ganz genau, was sie unterstützt, was ihnen hilft. Ich glaube, da sind die letzten Effekte dann tatsächlich eher gering.
Du hast gerade mal Regeneration gesagt. Natürlich ist da, wenn man von außen jetzt auf das Thema blickt, ist man als erstes so bei der Leistungssteigerung. Aber es ist natürlich jetzt auch viel komplizierter, als du es jetzt mal eben in 20 Minuten ausdrücken kannst, weil sehr viele Dinge damit reinspielen. Aber dieser Regenerationsbereich ist ja auch ein super wichtiger Bereich, den das ja auch extrem beeinflusst.
Ja, absolut. Ich finde sogar wahrscheinlich mehr als diesen Performance-Aspekt, den man sich davon immer verhofft. Oder vielleicht anders ausgedrückt, darüber könnte man Athleten sensibler machen, wie wichtig die Regeneration für die Performance ist. Also das ist das, was die Athleten oft gar nicht so richtig wahrnehmen, dass eigentlich, ich kann wieder nur so ein Beispiel sagen, ne? Die meisten Athleten, die planen, 3 Stunden vor dem Essen stehe ich auf und frühstücke das und das und dann eine Stunde davor trinke ich genau das mit so und so viel Milliliter, eine halbe Stunde davor das und während dem Marathon, da halte ich an, dort halte ich an, da esse ich das, dann bin ich im Ziel und dann hört deren Planung einfach schlagartig auf.
Ach so, okay.
Und dann sage ich, ja, und was macht ihr dann? Ja, wie, dann fahren wir hier zu den goldenen Bögen. Ja.
Ich weiß, was du meinst, ich sage es aber nicht. Wir dürfen keine Produktwerbung platzieren. Oder wir müssen alle anderen Fastfood-Ketten wie McDonald's auch sagen.
Ach so, ja, okay. Und dann gehen die da hin, essen und dann stehst du da und denkst dir, Moment mal, das kann doch nicht sein. Das kann du planst minütlich, stündlich, teilweise 1 bis 2 Tage vor deinem Wettkampf. Und wenn du im Ziel bist, hört die Planung auf. Und da sind natürlich solche Tracking-Module jetzt für mich zum Beispiel auch gerade in dem Ernährungscoaching so entscheidend zu zeigen, wenn du jetzt nochmal wirklich einen Fokus aufs Essen setzt und genau deinem Körper das gibst, was er braucht, dann erholt sich die Muskulatur auch viel schneller. Dann kann ich natürlich auch langfristig gesehen viel bessere Leistung erbringen, wenn ich der Muskulatur im Nachgang genau das gebe, was sie wirklich braucht. Also das sind so diese diffizilen, kleinen, vielleicht auch manchmal so Mindset-Fragen der Athleten, die man damit manchmal durchaus positiv beeinflussen kann.
Was ich ja in eurer Branche schon ein bisschen heftig finde, ist so, dass man wird ja so gemessen an dem, was man hat. Ne? Also jetzt mal in deinem Bereich, du kommst da zu so einem Leistungssportler, der schon sagt, ich bin gut drauf, kommst hin, hey, ich kann dich noch verbessern. Das bringt ja auch einen gewissen Druck mit sich, das bringt, du musst liefern, er muss mitmachen. Das ist ja auch so, da muss man schon sehr gute Argumente, glaube ich, haben und auch im Nachgang sehr transparent aufzeigen, also die Ergebnisse aufzeigen, die es dann hatte.
Das ist ein Vorteil, wenn ich das kann, wenn ich diese Transparenz mit Daten belegen kann, also oder deutlich machen kann. Das ist ja so ein bisschen unser Schicksal irgendwie, ne? Also wenn es denen schlecht geht und wir helfen denen, dann haben nicht wir geholfen, sondern dann sind die so toll, weil sie jetzt tolle Sachen gegessen haben.
Also.
Und wenn es denen schlecht geht, dann sind wir schuld, dass es denen schlecht geht. Ne? Also ist immer so ein bisschen die Krux eigentlich an der ganzen Sache.
Also falls du jetzt erwartest, dass die Situation ein bisschen auflockert, mir fällt nichts ein.
Mach einfach Dramatik weiter. Pur ist, ja, das, ne? Aber da können natürlich Daten, je besser ich einfach das Ganze mit Daten auch nochmal belegen kann, zeigt einfach natürlich dann auch nochmal so ein bisschen personalisierter, ne, da sind wir wieder so bei dem Überbegriff, wie gut die Ernährungsberatung tatsächlich wirkt. Und damit bin ich eigentlich ja so angetreten, dass ich sage, Ernährung hat so einen riesen Effekt auf den Körper, auf die Leistung, auf die Darmgesundheit, auf die Regeneration. Aber das natürlich dann so in harten Fakten deutlich zu machen, ist immer sehr schwer.
Wie sieht die Zukunft aus von dem kontinuierlichen Glukosemonitoring? Was wünscht man sich da auch, wenn man da so beteiligt ist wie du? Wo das hingeht, sicher in Bezug auf Offenheit
und also ich auf finde, Mindset. Also ich finde es an sich irgendwie eine coole Sache. Ich bin ja durchaus auch sehr affin für so Tracking-Sachen und Digitalisierung und das gefällt mir und es ist einfach Wahnsinn, was man einfach auch jetzt schon kostentechnisch erreicht hat. Also noch vor, sagen wir, 10 Jahren, 15 Jahren waren diese Messsysteme für den Verbraucher, für den Endverbraucher nicht bezahlbar. Das wurde verschrieben, da gab es dann nur wenige Apotheken, wo sich die Diabetiker das holen konnten. Mittlerweile ist das so kostengünstig, also du und ich, wir brauchen nur einmal zu googeln, da können wir uns für ein paar 2,50 Mark das bestellen. Und am Ende ist es aber tatsächlich, glaube ich, immer noch so ein bisschen diese Gratwanderung zwischen wer braucht es wirklich und wie gut sind die dann auch aufgeklärt. Denn was im Moment so ein bisschen so ein Hype ist, dass einfach auch Nicht-Sportler sehr ich sage jetzt einfach mal Menschen wie du und ich, das Lisi Müller, der Hans Dampf, der da im Fitnessstudio rumlungert, sich dann solche Sensoren da reinmachen und denken, schon per se mit dem Sensor sind sie besser. Und ich darf gar keine Blutzuckerspitzen mehr haben und da muss ich jetzt leider einmal, ich muss einmal meinen Kollegen Professor Smollich zitieren, es kursieren ja auch immer so Dinge wie morgens nüchtern keinen Kaffee, weil dann geht der Stresspegel hoch und die Blutzuckerexplosion und hin und her. Und der sagte ganz klar, der meiste Stress morgens, das sind die Kinder, nicht der Kaffee.
Oder der Hund, der pinkeln muss.
Oder der Hund, der pinkeln muss. Also nur das zeigt aber so schön, es liegt oft einfach nicht so an den tatsächlichen Lebensmitteln oder das, was wir essen, sondern dieses Drumherum, auch mit Stress, mit Schlaf etc., ist viel größer.
Ich würde gerne nochmal zum Schluss dieser Podcast-Episode dich fragen, in Bezug auf, also wir haben jetzt thematisch das ein bisschen beleuchtet, aber in Bezug auf die Mitglieder von Dr. Ambrosius oder die Fachexperten, die es werden wollen. Welches, also wenn man dann so spezialisiert ist, wie sollte man damit umgehen, welches Mindset sollte man haben, dass man da auch nach außen performt, also sowohl bei denjenigen, die es nutzen sollen, als auch, dass man als Personality performt. Was muss man da mitbringen? Jeder hat seine Spezialisierung, damit man auch wirklich in heutiger Zeit gehört wird. Also Podcast machen, klar, aber jetzt mal ein anderes
Beispiel. Ja, Podcast machen. Also ich glaube, wir müssen uns mehr trauen. Wir Fachkräfte sind sehr zurückhaltend mit dem Selbstbewusstsein unserer Expertise. Da kommt halt hier Influenza schlag mich tot daher und die stellt sich mit stolz geschwellter Brust dahin und sagt, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und wir sagen, oh, das kann ich doch nicht sagen. Und
mir fällt gerade Mohr ein, hier dieser...
Wir reden aber nicht über,
fällt das sofort ein, wenn du das sagst.
Ja, genau. Ja. Und das ist auch ein gutes Beispiel tatsächlich. Ja. Genau. Ja. Und wir sind da sehr schüchtern einfach. Und ich bin der Meinung, wir müssen einfach zeigen, was wir können, schon in den kleinsten Dingen. Und wenn wir nur jemandem erklären, was ist ein Blutzucker? Ne? Also einfach mal wieder ein bisschen mehr Transparenz, unsere fachlichen Expertisen nach außen und einfach darüber reden, immer wieder drüber reden, überall seinen Senf dazugeben.
Ja, und den Menschen klar machen, dass fachliche Informationen, die irgendwo einen Wert haben und ein Fundament haben, halt viel, viel sinnvoller sind als manches gebrabbelte Video bei Instagram.
Absolut.
Also jetzt kriege ich einen Shitstorm, aber ist nicht schlimm von den ganzen Anhängern. Du, das war sehr spannend. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat dem Publikum Spaß gemacht.
Ich würde sagen,
ein bisschen hat es Spaß gemacht. Und ich bedanke mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr zugehört habt. Und im Idealfall klickt ihr auf Abonnieren hier bei dem Podcast oder klickt auf die Links in den Beschreibungen, da kriegt ihr noch mehr Informationen. Danke dir, danke euch dir. Und danke, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Einfach, gesund, genießen. Höre dir auch die anderen Event-Podcast-Folgen an. Das Jahresupdate 2024 von Dr. Ambrosius. Ernährungsberatung, die wirkt.